Ein Nachmittagsbetreuer erschleicht sich das Vertrauen mehrerer Kinder und wird zum Missbrauchstäter. Erst nachdem der Fall aufgeflogen ist, wird bekannt, dass der Mann trotz einer einschlägigen Vorstrafe an der Kärntner Schule zu arbeiten beginnen durfte. Herzlich willkommen bei Delikt, dem Kriminalpodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist David Knees, ich bin Host dieses Podcasts und heute in Klagenfurt, wo ich ganz herzlich meine Kollegin Manuela Kalser begrüße.
Hallo.
Ja, Manuela, der Fall, über den wir heute sprechen, das ist ein besonders erschütternder Missbrauchsfall, den du schon vor einiger Zeit recherchiert hast. Wie bist du damals auf diese Sache gestoßen? Was hat sich da zugetragen?
Wir haben damals erfahren, dass es am Landesgericht Klagenfurt einen Prozess gegen einen 41-jährigen Mann wegen sexuellen Missbrauchs gibt. Und da hat sich bereits im Vorfeld herumgesprochen, dass der Mann als Betreuer tätig gewesen ist. Und da haben bei uns natürlich alle Alarmglocken geschrillt. Wir sind dann dem Fall nachgegangen, haben zu recherchieren begonnen und mein Kollege Thomas Martins ist auch zum Prozess gegangen. Und dabei sind wir draufgekommen, dass der damals 41-Jährige ein Behindertenbetreuer war, der als Nachmittagsbetreuer an einer Kärntner Schule gearbeitet hat. Und eines seiner Opfer, einen Buben im Schulalter, den hat der Mann auch in der Nachmittagsbetreuung dieser Schule kennengelernt. Er hat dieses Kind dann öfters in seiner Freizeit getroffen, er hat sich das Vertrauen dieses Kindes erschlichen und hat diesen Buben dann außerhalb der Schule missbraucht. Also außerhalb der Schule kam es dann zu massiven sexuellen Übergriffen.
Gibt es noch weitere Opfer?
Ja, es gibt weitere Opfer. Insgesamt hat der Mann laut Urteil 3 Buben missbraucht. Verurteilt wurde er dann sogar wegen 33-fachen Missbrauchs. Seine Opfer, das wissen wir, die waren 6, 7 und 8 Jahre alt. 2 Kinder, die hat er privat kennengelernt. Über die Familien der Kinder, die dürften sich angefreundet haben. Die Eltern der Kinder dürften sich mit ihm angefreundet haben. Mit einer Familie fuhr der Mann sogar auf Urlaub. Und diese Familie, die haben dem Kärntner offenbar vertraut. Und das ging so lange, bis die Schwester eines Opfers einmal zu seiner Mutter gesagt hat, dass der Mann sich immer viel mehr um den Bruder kümmert als um sie. Und da wurde die Mutter hellhörig, sie schöpfte Verdacht und die ist dann zur Polizei gegangen. Und dort bei der Polizei hat die Frau etwas Unglaubliches erfahren.
Was war das? Was hat man ihr dort gesagt?
Der Frau hat man dort gesagt, dass der Mann einschlägig vorbestraft ist und dass er schon einmal wegen sexuellen Missbrauchs im Gefängnis saß. Sie hat also erfahren, dass der 41-Jährige ein vorbestrafter Sexualstraftäter ist. Und das muss man sich jetzt einmal vorstellen, obwohl der Mann bereits wegen schweren sexuellen Missbrauchs vorbestraft war, obwohl der Mann ein amtsbekannter Kinderschänder war, durfte er in einer Schule mit Kindern arbeiten. Wir haben dann recherchiert und sind draufgekommen, dass der Mann sogar schon im Gefängnis gesessen ist, wegen schweren sexuellen Missbrauchs. Bis 2008 war er in Haft und durfte später in der schulischen Nachmittagsbetreuung arbeiten.
Da werden sich jetzt sehr viele Hörerinnen und Hörer fragen, wie kann das sein? Es müsste doch bestimmte Mechanismen geben, die eigentlich verhindern, dass so eine Person an so eine Stelle kommt, wo man dann wirklich intensiv mit Kindern zusammenarbeitet.
Ja, natürlich müsste es diese Mechanismen geben, aber in dem Fall gab es sie nicht. Ich sage es jetzt einmal ganz einfach, man hat von dem Mann einfach keine Strafregisterauskunft verlangt. Es wurde verabsäumt und unterlassen, eine Strafregisterbescheinigung von dem Mann einzuholen. Und deshalb hat er an der Schule arbeiten können. Die damalige Bildungsabteilung des Magistrats hat es einfach unterlassen, das Vorstrafenregister zu prüfen. Der Mann war nämlich ursprünglich über eine Personalleasingfirma an die Stadt Klagenfurt vermittelt worden. Er war also so eine Art Leiharbeitskraft und als Leiharbeitskraft war er der Landeshauptstadt überlassen worden. Und weder die Leasingfirma noch die Stadt Klagenfurt haben es für nötig gehalten, das Vorstrafenregister des Mannes zu prüfen. Und so ist dieser pädophile Mann bei allen Kontrollen durchgeschlupft und durfte mit Kindern arbeiten.
Als das bekannt wurde, das war natürlich dann ein Riesenskandal und ihr habt die Stadt auch konfrontiert, natürlich mit diesen sehr schweren Vorwürfen. Wie haben die das erklärt, dass so etwas passieren konnte, beziehungsweise hat dann jemand die Verantwortung dafür übernommen?
die Verantwortung übernommen ist übertrieben, aber es wurde versucht zu erklären, wie das passieren konnte. Wir haben natürlich auch zuerst einmal die Personalleasingfirma gefragt, wie das passieren konnte, dass sie einen Kinderschänder an eine Schule vermittelt. Aber eine Anfrage meines Kollegen Thomas Martins an die Personalleasingfirma blieb damals unbeantwortet. Und Erklärungsbedarf hatte natürlich vor allem der Leiter der Bildungsabteilung des Magistrats Klagenfurt. Also der hatte enormen Erklärungsbedarf.
Was hat er gesagt?
Ja, er sagte, dass der Mann nicht als Pädagoge in der Schule beschäftigt war, sondern als pflegerisch helfender Mitarbeiter. Und dadurch, dass er nicht als Pädagoge gearbeitet hat, sei er nicht unter das Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz gefallen. Mhm. Und das wiederum habe eine Abfrage des Strafregisters nicht zwingend erforderlich gemacht. Das war seine Stellungnahme.
Ja, aber unabhängig davon, ob der Mann jetzt unter ein bestimmtes Gesetz oder irgendein anderes fällt mit dieser Anstellung, der springende Punkt ist ja, dass dieser Mann eng mit Kindern zusammengearbeitet hat.
Ja, natürlich. Und es ist einfach so, da hast du völlig recht, wer mit Kindern arbeitet und wer in so einem sensiblen Bereich arbeitet, der muss überprüft werden und darf keine einschlägigen Vorstrafen haben. Punkt. Ich muss sagen, ich merke erst jetzt beim Erzählen, wie sehr mich dieser Fall nach so vielen Jahren immer noch schockiert. Denn wir Eltern, wir vertrauen den Schulen, den Kindergärten und den Betreuungseinrichtungen ja das Wichtigste an, das wir haben, unsere Kinder. Wir bringen unsere Kinder dorthin und vertrauen darauf, dass sie dort in Sicherheit sind. Und das Mindeste, was man sich da wohl erwarten kann, ist, dass dort kein vorbestrafter Sexualstraftäter arbeitet. Und du hast schon recht, diese verklausulierte und amtsdeutsche Begründung des Magistrats, warum und wieso man kein Vorstrafenregister verlangt hat, diese Begründungen und Argumente sind für mich nicht nachvollziehbar und es ist auch in keinster Weise entschuldbar, was da passiert ist. Denn wie gesagt, wer mit Kindern arbeitet, muss überprüft werden. Und da ist es völlig egal, ob der als Pädagoge dort arbeitet oder als Assistent oder ob er fix angestellt ist oder ob er als Leiharbeiter dort arbeitet. Das ist völlig wurscht. Jemand, der mit Kindern arbeitet, gehört überprüft.
Ja, dennoch hat man damals diese technische Begründung, die in dem Fall wirklich sehr unbefriedigend ist, gegeben. Aber hat man danach, also man wird ja eingesehen haben, dass man da einen schweren Fehler gemacht hat, hat man daraus irgendwelche Konsequenzen gezogen? Wie ist das weitergegangen?
Ja, also nachdem die kleine Zeitung damals diesen Fall aufgezeigt hat, hat man von Seiten der Stadt versichert, dass man die Lehren aus diesem Fall gezogen hat. Seit damals, so wurde uns versichert und versprochen, ist bei allen Neuanstellungen im Kinder- und Jugendbereich eine Strafregisterabfrage vorgeschrieben. Aber ganz ehrlich, man hätte eigentlich davon ausgehen können, dass das immer schon selbstverständlich war. Mhm. War es aber nicht. Und was auch interessant ist, im Zuge unserer Recherchen damals wurde dann sogar noch ein anderer Fall aus Klagenfurt bekannt. Und zwar hatte ein Mann als Helfer in einem Kindergarten gearbeitet, der auch vorbestraft war. Der war zwar nicht einschlägig vorbestraft, aber der war wegen Betrugs, Körperverletzung und Sachbeschädigung vorbestraft. Und später hat man bei diesem Herrn zu Hause dann auch noch tausende Kinderpornos gefunden.
Mhm. Der wurde dann auch verurteilt.
Der wurde auch verurteilt, ja.
Dazu muss man an der Stelle aber trotzdem sagen, für alle Eltern, die sich jetzt vielleicht Sorgen um ihre Kinder, die eine Betreuungseinrichtung besuchen, machen, diese Fälle liegen jetzt doch schon einige Jahre zurück und seit damals gibt es keine Hinweise auf ähnliche Ereignisse mehr.
Ja, so ist es und ich denke, wir können davon ausgehen, dass das heute wirklich sehr genau überprüft wird, ob jemand Vorstrafen hat oder nicht.
Kommen wir zurück zu unserem ursprünglichen Fall. Zu welcher Strafe wurde der 41-jährige Sexualstraftäter, über den wir heute sprechen, verurteilt?
Im Mai 2019 wurde der Mann zu 7 Jahren Haft verurteilt und zusätzlich wurde er in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Früher hieß das Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher, mittlerweile heißt es Forensisch-Therapeutisches Zentrum. Und ich habe erfahren, dass er aktuell nach wie vor seine Haftstrafe verbüßt. Das habe ich noch einmal kurz, bevor wir diese Folge aufgezeichnet haben, abgefragt. Der Herr sitzt aktuell in Haft.
Ja, aber mit diesem Urteil war dieser Fall noch nicht ganz abgeschlossen. Du bist später dann noch einmal darauf gestoßen. Was ist da passiert?
Einige Jahre nach dem Urteil habe ich einen Hinweis bekommen, dass am Bezirksgericht Klagenfurt ein interessanter Prozess stattfindet. Ich bin dann hingegangen und da traf ich auf den Vater des Buben. Und zwar auf den Vater jenes Buben, den der 41-Jährige in der Nachmittagsbetreuung der Schule kennengelernt hat und den er später missbraucht hat.
Worum ging es dann bei diesem Prozess am Bezirksgericht?
Der Vater des missbrauchten Kindes ist vor Gericht gezogen, weil er für seinen Buben um Schmerzensgeld kämpfen musste. Der Anwalt des Kindes, Hannes Mautz, der hat den verurteilten Kinderbetreuer verklagt, weil die Familie dringend Geld brauchte für die Therapiekosten des missbrauchten Kindes. Ich habe auch Hannes Mautz, den Anwalt der Familie, näher dazu befragt. Und was er dazu gesagt hat, hören wir uns vielleicht jetzt einmal kurz an.
Ja, das war ein sehr, sehr tragischer Fall, der mir persönlich berührt hat. Und zwar bin ich über eine mir bekannte Psychologin und Psychotherapeutin auf den Fall aufmerksam geworden. Die hat gesagt, sie betreut ein Kind, das damals 8 oder 9 Jahre war, das im Rahmen eines Sexualdelikts schwer von einem bereits vorbestraften Straftäter missbraucht worden ist. Und zwar im Rahmen der Nachmittagsbetreuung, wo das Kind eigentlich sich in einen sicheren Raum und in einen sicheren Rahmen bewegen sollte. Und dieses Kind hat dann sozusagen, ist über einen Zeitraum von 8 oder 9 Monate vom Nachmittagsbetreuer sexuell missbraucht worden und hat dann entsprechende Traumata entwickelt, Schlafstörungen, Einnässen im Bett und ähnliches mehr. Also es war schwerst bedient, muss man sagen. Die Therapeutin, mit der ich da regelmäßig zusammenarbeite, hat mich und die diesen Buben damals auch betreut hat, hat mir eben geschildert, wie schwer es überhaupt war, ein grundsätzliches Vertrauensverhältnis zu dem Kind aufbauen zu können, um überhaupt einmal mit der Therapie beginnen zu können. Er ist am Anfang, ist er im Eck gesessen, hat keinen Blickkontakt mit ihr gesucht, hat eine Schutzhaltung, die im Akt auch als Embryonalstellung beschrieben worden ist, eingenommen und hat irrsinnig lange gebraucht, überhaupt sich ein bisschen zu öffnen, damit überhaupt ein Ansatz für eine Therapie möglich war. Und was natürlich dazu kommt, aufgrund seiner Traumatisierung hat er halt ein besonderes Misstrauen gegenüber von Männern entwickelt, weil er sein Täter auch ein Mann war. Und das ist natürlich im Gerichtsverfahren auch insofern ein bisschen unglücklich gelaufen, wenn ich so sagen darf, dass eben sämtliche Richter aus einem Bezirksgericht, aber auch die gesamten Sachverständigen als Männer waren, was natürlich wiederum dazu geführt hat, dass es für das Kind damals wahrscheinlich schwieriger war, das zum Erzählen, sich zum Öffnen, als wenn es vielleicht eine Frau gewesen wäre.
Und warum mussten Sie dann noch einmal vor Gericht ziehen? Weil der Täter ist ja bereits verurteilt worden, strafrechtlich.
Im Strafverfahren selbst kriegt das Opfer der Straftat nur einen symbolischen Betrag zugesprochen. In dem Fall waren es 1.000 Euro, die eben vom Strafgericht zugesprochen worden sind. Und wir wissen ja alle, eine derartige Therapie nach so einem Trauma kann man mit 1.000 Euro ja nicht einmal im Ansatz bezahlen. Also sprich, Ziel dieses Zivilprozesses war, einerseits einen höheren Geldbetrag für das Kind vom Gericht zugesprochen zu erhalten und vor allem auch den Zuspruch zu erhalten, dass der Täter für künftige, spätere Dauerfolgen auch zu haften hat. Weil man ja gerade bei derartigen Traumata bei Kindern nicht weiß, ob er vielleicht mit 15, 20 oder in der Pubertät oder wann er immer dann auf einmal das wieder aufpoppt und dann weitere Therapiemaßnahmen notwendig sind.
Das heißt, der Bub und der Vater, die mussten also extra noch einmal vor Gericht ziehen, um überhaupt ein Geld für die Therapie zu bekommen.
Richtig, also das Kind ist, wenn man es plakativ sagen will, 4-mal durch die Maschinerie der Justiz gezogen worden. Zunächst ist einmal von der Polizei befragt worden, dann ist es zum Strafverfahren gekommen, dort ist er kontradiktorisch von einem Richter befragt worden. Dann ist der Täter verurteilt worden, dann ist es zum Zivilprozess gekommen, dort ist er vom Gericht befragt worden, beziehungsweise von einem Sachverständigen, der eben feststellen muss, ob er überhaupt und wenn ja, was für ein Trauma er durch diese Handlungen davongetragen hat.
Viele Außenstehende werden sich jetzt fragen, wie so etwas sein kann, dass eine Familie noch einmal extra um Entschädigung kämpfen muss, wenn ja nachweislich der sexuelle Missbrauch passiert ist und der Täter schon im Gefängnis ist. Warum ist das so?
Ja, weil die Aufgabe des Strafgerichtes eben nicht ist, das tatsächliche Schmerzgeschehen des Opfers festzustellen, sondern Aufgabe des Strafgerichtes ist es im Wesentlichen, den Täter zu verurteilen.
Ja, das heißt aber auch, automatisch geht da gar nichts. Also die Bürokratie verlangt das wirklich, dass Opfer da noch einmal extra vor Gericht ziehen und den Missbrauchstäter in dem Fall klagen.
Genau.
Bei diesem Prozess, da kamen auch weitere erschütternde Details ans Licht. Vor allem, was die Vorgangsweise des Täters betrifft.
Ja, tatsächlich. Bei dem Prozess ging dann quasi noch einmal eine Bombe hoch. Es ist ja schon früher immer wieder gesagt worden, dass das Kind im Schlaf sexuell missbraucht wurde und dass es vom Missbrauch mehr oder weniger nichts mitbekommen haben soll. Und in diesem Prozess am Bezirksgericht Jahre später wurde dann auch klar, warum das so war. Das Kind, das ist nämlich betäubt worden, das ist mittlerweile ziemlich sicher. Ein Gutachter sagte, dass der Bub deshalb keine Erinnerungen an den Missbrauch hat, weil er vom Täter Substanzen bekommen hat. Das Kind soll demnach Medikamente, Schlafmittel, Beruhigungsmittel, Drogen, K.O.-Tropfen, irgendwas in der Art bekommen haben, damit es während der Übergriffe nicht aufwacht. Im Urteil steht wörtlich, das Gericht und der psychiatrische Gutachter gehen davon aus, dass der Täter dem Buben vor dem Missbrauch Medikamente oder Drogen gegeben hat, so dass es beim Kind zu einem Verlust des Gedächtnisses kam.
Und dazu hast du dich auch mit dem Anwalt Hannes Mautz unterhalten. Hören wir kurz rein.
Ja, es ist von der Gegenseite und der Einwand erhoben worden, das Kind ist sediert worden vor den Missbrauchshandlungen, die über einen Zeitraum von 8 Monaten stattgefunden haben. Das muss man sich einmal vorstellen. Sediert heißt aber bewusstlos, er hat davon nichts mitgekriegt.
Mhm. Das ist jetzt auffällig schon fast, weil es gibt 2 Fälle, an die ich jetzt sofort denken muss. Wir nehmen diesen Podcast Ende Februar auf und es hat gerade ein Prozess begonnen in Frankreich gegen einen Chirurgen. Dem wird vorgeworfen, beziehungsweise gestern, also aus Aufnahmeperspektive, gestern hat er gestanden, dass er knapp 300 Kinder, ja, teilweise in bewusstlosen Zustand im Aufwachsaal, jedenfalls unter Narkose, missbraucht hat, und er soll auch akribisch Buch darüber geführt haben. Also das ist wirklich gerade ein Riesenprozess in Frankreich und das erst kurz nachdem der Fall Pellico juristisch abgeschlossen ist. Das war auch in Frankreich, du kannst dich sicher gut daran erinnern, das war erst vor ein paar Monaten. Da wurde einem Mann vorgeworfen, seine Ehefrau betäubt zu haben und dann auch selbst missbraucht zu haben einerseits und andererseits mit zahlreichen Mittätern. Ich glaube, um die 50 sind dann letztendlich verurteilt worden, teils zu langjährigen Haftstrafen, weil sie diese Frau dann auch in bewusstlosen Zustand missbraucht haben. Und hier gibt es schon gewisse Parallelen.
Vor allem, was das Betäuben betrifft, ja.
Wieder zurück zu unserem Fall. Wie und wo hat dieser Missbrauch stattgefunden? War das Kind oft bei dem Verurteilten zu Hause?
Ja, leider. Das Kind war beim Verurteilten zu Hause. Der Missbrauch, der hat nicht in der Schule stattgefunden, sondern bei dem Mann daheim. Der Pädophile, der hatte ja eine Masche, die viele Missbrauchstäter gerne und oft verwenden. Der ausgebildete Behindertenbetreuer, der gab sich als hilfsbereit aus und der hat sich das Vertrauen des Vaters des Kindes regelrecht erschlichen. Die Familie des Buben, das muss man vielleicht auch dazu sagen, die hatte es aus verschiedenen Gründen, die ich hier nicht nennen werde, recht schwer. Und da kam dann eben dieser ach so nette Kinderbetreuer daher. Er gab sich als Freund der Familie aus, er gab sich als Stütze des Vaters aus, er half bei der Kinderbetreuung mit, er erteilte dem Buben Nachhilfeunterricht, verbrachte auch privat hin und wieder Zeit mit ihm und hat ihn auch zu sich nach Hause eingeladen, um beispielsweise eben gemeinsam zu lernen. Der Familie des Buben war damit sehr geholfen und der Vater hat dem Mann eben vertraut. Er hat sich halt wahrscheinlich auch gedacht, der Mann, der kommt aus guten Verhältnissen, er ist angesehen, er arbeitet an einer Schule, das alles war für ihn sicher sehr vertrauenswürdig. Und das hat der Täter brutal ausgenutzt.
Wie war das dann vor Gericht? Hat er dann alles gestanden? Hatte man genügend Beweise gegen ihn? Weil Missbrauch ist ja nicht immer so eindeutig nachweisbar.
Genau. Also meiner Erfahrung nach ist es ja so, dass Sexualstraftäter immer nur das gestehen, was sie wirklich gestehen müssen. Und sie gestehen immer nur das, was sich eindeutig beweisen lässt. In diesem Fall war das nicht anders. Der Mann, der hat alles zugegeben, was er zugeben musste. Er hat den sexuellen Missbrauch des Buben gefilmt. Er hat dem Buben eben diese drogenähnlichen Substanzen gegeben, hat ihn dann im Schlaf missbraucht und hat diesen Missbrauch dann gefilmt.
Also diese Videoaufnahmen, die waren dann der eindeutige Beweis, warum und auch der Grund, warum dann
Leugnen war zwecklos. Bei einer Hausdurchsuchung wurde das Videomaterial dann gefunden. Der Täter versuchte noch nach Deutschland zu flüchten, wurde aber dann bald erwischt.
Ja, noch eine Parallele zum Fall von Frankreich, über den wir vorher gesprochen haben mit diesem Chirurg. Der hat ja auch akribisch Buch geführt und seine Taten dokumentiert. Was weiß man eigentlich über das Opfer. Weißt du, wie es dem Kind heute geht?
Eine Therapeutin, die den Buben nach dem Missbrauch behandelt hat, die hat erzählt, dass der Bub, nachdem er mitbekommen hat, was ihm der Täter angetan hat, voller Angst und voller Schuld und Scham war. Und der Vater, der hat gesagt, er ist heute immer noch schockiert darüber, was ihm und seiner Familie passiert ist. Er hätte sich nie und nimmer gedacht, dass sein Kind Opfer eines sexuellen Missbrauchs werden kann. Er hat gesagt, er hat diesem Kinderbetreuer, der ja wie ein Freund der Familie war, vertraut. Und er kann es bis heute nicht fassen, was ihm und seiner Familie passiert ist. Der Mann hat auch gesagt, dass sein Sohn früher sehr selbstbewusst war, dass er ein guter Schüler war und ein toller Sportler. Und dass er seit dem Missbrauch aber sehr viel Angst habe, immer Angst, dass er etwas nicht schafft. Er habe Angst, dass er die Schule nicht schafft. Er habe Angst, dass er Wettkämpfe im Sport nicht schafft und so weiter. Das Kind soll also voller Selbstzweifel und Angst sein. In der Zeit nach dem Missbrauch muss das ganz extrem gewesen sein. Der Vater hat geschildert, sobald jemand hinter den Buben gegangen ist, sei er zusammengezuckt, sei er erschrocken und habe Angst bekommen. Und für dieses Verhalten sei er auch immer wieder von anderen Kindern verspottet worden. Also der Junge hatte es echt schwer. Und das alles nur, weil in der Nachmittagsbetreuung seiner Schule ein Sexualstraftäter arbeiten durfte. Das darf man nicht vergessen. Und seiner Therapeutin hat der Bub übrigens einen interessanten Satz gesagt. Der Bub hat gesagt, er wünsche sich nur eines, dass der Täter sein ganzes Leben lang im Gefängnis bleibt.
Und wie es ihm heute geht, darüber hast du auch noch mit dem Anwalt der Familie oder des Buben gesprochen.
Ja, richtig. Seit dem Prozess am Bezirksgericht sind ja wieder einige Jahre vergangen und der Anwalt Hannes Mautz hat mir erzählt, wie die aktuelle Situation in der Familie ist und wie es dem Buben jetzt geht. Hören wir da kurz rein.
Davor hat man berichtet, dass das Kind, der junge Mann ist ja jetzt ja schon, durchaus erfolgreich in der Schule ist und auch sehr sportbegeistert ist und da auch Erfolge feiern kann.
Das heißt eigentlich, das ist eine sehr tröstliche Schilderung, zumindest geht es dem Buben oder dem jungen Mann den Umständen entsprechend gut, so wie Sie schildern?
Ja, und das ergibt sich auch aus dem Gutachten, aus dem Zivilprozess, dass Kinder da durchaus Kräfte entwickeln, um derartig dramatische Ereignisse doch irgendwie zu verarbeiten.
Also es muss wirklich ein starker junger Bursche sein oder ein starker junger Mann sein, der jetzt dann schon sehr viel geschafft hat.
Ja, das ist wirklich schön zu hören, dass es der junge Mann geschafft hat, dieses Trauma hinter sich zu lassen, dass alles zu bewältigen, so gut es halt geht und wirklich dann anscheinend, also ich kenne ihn nicht, aber ich hoffe es ihm und ich wünsche es ihm und es hört sich auch so an, ein erfülltes und glückliches Leben zu führen.
Ja, genau, das kann man ihm nur wünschen.
Ja, Manuela, über solche Fälle zu sprechen, das fällt nicht leicht und auch das Zuhören und vor allem, wenn man selber Kinder hat, nehme ich an, also ich habe keine, aber da geht einem das wahrscheinlich noch einmal mehr unter die Haut. Und wir haben uns es nicht einfach gemacht, diesen Podcast aufzunehmen oder die Entscheidung dazu, eine Podcast-Folge darüber zu machen. Und das hat man jetzt eh rausgehört, aus Opferschutzgründen haben wir jetzt vieles anonymisiert, dass man eben nicht auf die Identität der Betroffenen schließen kann. Aber kannst du uns kurz schildern, warum wir uns dann doch dazu entschlossen haben, über diesen Fall heute zu reden?
Ja, wie du schon gesagt hast, wir haben lange diskutiert. Letztendlich sind wir aber zu dem Schluss gekommen, dass dieser Fall nicht in Vergessenheit geraten darf. Und das war dann auch der Grund, warum wir jetzt diese Folge aufgenommen haben. Es darf einfach nicht sein, dass Menschen, die in öffentlichen Einrichtungen mit Kindern arbeiten, nicht überprüft werden. Es darf nicht sein, dass vorbestrafte Missbrauchstäter in einer Kinderbetreuungseinrichtung tätig sind. Jeder, der in so einem Bereich arbeitet, soll sein Vorstrafenregister offenlegen, am besten schon in der Ausbildung.
Ja, und ich glaube, mit diesem Appell können wir die heutige Podcast-Folge beenden. Manuela Kalser, vielen Dank, dass du da warst und uns diesen Fall mitgebracht hast.
Gerne, danke.
Euch lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, vielen Dank fürs Dabeisein bei Delikt. Ihr könnt diesen Podcast abonnieren auf allen gängigen Plattformen, wo das so geht. Ihr könnt uns eine gute Bewertung schreiben oder ein paar Sterne geben. Das freut uns sehr und hilft uns weiter. Und falls ihr Fragen habt, Kritik, Anregungen oder sonst aus irgendwelchen Gründen Kontakt aufnehmen wollt, das könnt ihr bei mir direkt tun unter david.knees@kleinezeitung.at. Bis zum nächsten Mal bei Delikt.